HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war es keineswegs selbstverständlich, dass Deutschland sich auch finanziell zu seiner Schuld gegenüber den Juden und Israel bekannte. Der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer konnte sich zu Beginn nur eine Wiedergutmachung von 1 Million D-Mark vorstellen. Nach öffentlichem Protest und auf Druck der Alliierten folgten zähe Verhandlungen, die sich über Jahrzehnte hinzogen. Bis heute hat das Bundesfinanzministerium umgerechnet rund 73 Milliarden Euro für Entschädigungen ausgegeben. Aber ist damit genug wieder gut gemacht? Thomas Klatt ist in Camino in HR2 Kultur der Frage nachgegangen, ob die deutsch-israelische Wiedergutmachung gelungen ist.
Mein Name ist Elias Feinselberg. Ich bin in Lodz geboren, den 22. Oktober 1917. Für eine Familie waren wir Vater und Mutter und 7 Kinder. 5 Mädchen und 2 Boys. Ich war der Älteste. Und die ganze Familie, die Nazis haben sie umgebracht. Meine ganze Familie haben die Nazis gekillt. Ich bin alleine auf der Welt geblieben.
Elias Feinselberg war zu Kriegsbeginn ein junger Mann. Er wurde zwangsverpflichtet, arbeitete im deutschen Straßenbau, be- und entlud Schiffe zwischen Hamburg und Berlin. Lodz wurde von den Deutschen in Litzmannstadt umbenannt. Als er krank wurde und nicht mehr arbeiten konnte, musste er ins dortige Ghetto zurück. Als er ins Zimmer kam, in dem bis dahin seine Familie hauste, erfuhr er die grausige Wahrheit.
Wo sind meine Eltern? Wo sind meine Geschwister? Mein Bruder, wo ist? Ich bin gegangen zu Nachbarn, haben sie mir gesagt, sei stark. Dein Vater ist gestorben vor Hunger 1941. Deine Mutter mit den Kindern haben sie genommen 1942. Mir weiß ich wohin. Später haben wir gewusst, wo man hat genommen, die Menschen, Chelmno. Sie haben genommen noch Chelmno mit Gasem, in der Auto mit Gas und verbrannt.
Feinselberg musste danach im KZ Auschwitz-Birkenau arbeiten. Auf seinem Unterarm ist noch heute die Tätowierung B1259 zu sehen.
Wenn du bist angekommen, noch der Arbeit, war mir schmutzig, schwarz, haben wir gemacht, Tusch an Tusch. Sie haben uns gegeben, Savon heißt Seife. Aber die Seife war für Menschen. Wir haben nicht gewusst. Später haben wir gewusst. Hier ist mein Name, Birkenau. B1259.
Elias Feinselberg kam schließlich nach Buchenwald, überlebte den Todesmarsch bis zur Befreiung. Nach dem Krieg ging er nach Guatemala, dann 1969 nach Israel. Heute ist er 99 Jahre alt, hat 3 Kinder und 16 Enkelkinder. Elias Feinselberg ist einer von rund 190.000 heute noch in Israel lebenden Holocaust-Überlebenden. Wer von ihnen nun eine Wiedergutmachung erhält oder eben nicht, gleicht oftmals einem Lotteriespiel. Es ist eine Frage der Herkunft, der fristgerechten Antragstellung und dem Wohlwollen der Sachbearbeiter. Manche bekommen eine Rente von gut 300 Euro im Monat, wenn sie als deutsche Juden verfolgt wurden. Feinselberg aber wurde als polnischer Jude geboren. Er bekommt nur deshalb Geld aus Deutschland, weil er zu Zwangsarbeiten verpflichtet wurde. Ist das Wiedergutmachung genug?
Zufrieden kannst du nicht sein. Ich habe verloren meine Familie. Das tut mir weh. Mein Vater verhungert, meine Mutter verbrannt. Sicher bekommen wir bezahlt seine Hilfe. Aber zufrieden kannst du nicht sein.
Musik. Dabei gab es zu keinem Zeitpunkt die Wiedergutmachung, sondern eine Vielzahl von Abkommen, Gesetzen und Sonderregelungen, die bis heute schwer zu überblicken sind.
Also die Hauptentschädigung war ja das, was als erstes ausgezahlt worden ist. Und das hat natürlich schon für viele erstmal eine Art von Starthilfe bedeutet.
Der Bochumer Historiker Konstantin Goschler.
Konkret bedeutete das eben, dass viele ehemalige Verfolgte Anfang der 50er Jahre oder Ende der 40er Jahre dann vielleicht mal ein paar tausend Mark in der Hand hatten.
Vieles wurde rein bürokratisch abgehandelt. Etwa, dass Häftlinge 5 D-Mark Ausgleich für einen Tag im KZ erhielten. Genau die Haftentschädigung, die jeder erhält, der zu Unrecht im Gefängnis saß. Nach dem Krieg sei das aber durchaus eine gewisse Hilfe gewesen, sagt Goschler.
Das ist natürlich keine Entschädigung in dem Sinne, dass damit das, was ihnen passiert ist, abgegolten ist. Aber es war immerhin eine Starthilfe und viele haben sich dann eben davon selbstständig gemacht. Im Ruhrgebiet hat man dann eben die ehemaligen politischen Verfolgten, die sich dann, was weiß ich, einen Kiosk davon gekauft haben, oder jüdische Verfolgte haben sich dann eben davon ein Geschäft eröffnen können, oder viele sind ja auch ausgewandert, hatten da sozusagen ein kleines Startkapital. Natürlich ist das unverhältnismäßig. Viele Verfolgte sind dann nie wieder richtig auf die Beine gekommen, aber immerhin waren doch viele dann auch in der Lage, sich mit Hilfe dieser Leistungen dann wieder irgendwie ein neues Leben aufzubauen. Das war ein Kompromiss.
Nach 1945 mussten die Westalliierten die Deutschen zur Wiedergutmachung geradezu drängen. Es folgten zähe Verhandlungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches, Israel und den jüdischen Opfern, vertreten durch die Jewish Claims Conference. Die DDR hatte sich nie für zuständig erklärt. Das erste große Abkommen wurde auf neutralem Boden 1952 im niederländischen Wassenaar ausgehandelt und 1953 in Luxemburg geschlossen.
Dass Israel eben 1952 in diesem Abkommen gesagt hat, okay, wir bekommen jetzt eine Pauschalsumme, das hat Israel sozusagen kurzfristig dann sehr geholfen, ja. Und man muss natürlich auch sehen, dass die Bundesrepublik damals viel weniger leistungsfähig war als heute. Also damals hatten wir noch einen Bundeshaushalt Anfang der 50er Jahre von 20 Milliarden D-Mark. Da war dann ein Abkommen in Höhe von knapp 3,5 Milliarden D-Mark dann schon eine ordentliche Summe.
Bis heute muss Israel dadurch die Mehrzahl der im Land lebenden Holocaust-Opfer selbst unterstützen. Für Deutschland aus heutiger Sicht ein, so makaber es klingt, gutes Geschäft, so Konstantin Goschler.
Das hat sich langfristig als ein relativ schlechtes Abkommen für Israel dargestellt, weil wenn man das, was die damals bekommen haben, ins Verhältnis zu dem setzt, was die israelische Gesellschaft jahrzehntelang zahlen musste, dann steht das also in gar keinem Verhältnis. Israel war damals in einer extrem schwierigen Situation, ja, gerade gegründet, Krieg mit allen Nachbarn, kurz vor dem Zusammenbruch. Die brauchten ganz dringend Geld. Und dann haben die eben das genommen, was sie damals erreichen konnten, ja. Dass das überhaupt kein Verhältnis stand zu dem, was tatsächlich das jüdische Volk an Verlusten gehabt hat, das muss man dabei eben auch sehen. Beziehungsweise es stand eben auch in keinem Verhältnis zu dem, was die israelische Gesellschaft langfristig dann zur Unterstützung von überlebenden Holocaust-Opfern ausgegeben hat.
Diese erste große Wiedergutmachung war in beiden Ländern, Deutschland und Israel, umstritten. Hierzulande wurde bald kritisiert, auch die Deutschen, Bombenopfer, Geflüchtete und Vertriebene, hätten unter dem Krieg gelitten und müssten zuerst versorgt werden. In Israel wollten viele das Blutgeld der Deutschen nicht. Ihr Vorwurf? Die Nazis von einst wollten sich möglichst billig reinwaschen, um international wieder Ansehen und Achtung zu erhalten. Bis heute haben viele Anspruchsberechtigte auch in Israel keine Geldforderungen an Deutschland gestellt, weil sie mit dem Nazi-Nachfolgestaat nichts mehr zu tun haben wollten. Mitte der 1960er Jahre folgte das Bundesentschädigungsgesetz, BEG. Nach dem Willen deutscher Politiker sollte das der Schlussstrich unter die Nachkriegszeit sein. Dabei galt das BEG allein für deutsche Juden oder Juden aus dem deutschen Sprach- und Kulturraum. Die Mehrheit der Opfer aus Osteuropa wurde gar nicht berücksichtigt. Zumal Geldtransfers in den Ostblock zu Zeiten des Kalten Krieges als politisch unmöglich galten, meint Historiker Goschler.
Das Bundesentschädigungsgesetz hat ja nur einen ganz kleinen Teil der tatsächlich Verfolgten erfasst. Nur diejenigen, die im weitesten Sinne Deutsche gewesen waren. Das heißt aber, dass der Großteil derer, die verfolgt worden sind, und gerade der verfolgten Juden, überhaupt nicht unter dieses Gesetz gefallen sind. Von den verfolgten und ermordeten Juden waren ja nur die Minderzahl deutsche Juden. Ja? Der größte Anteil überhaupt, das waren polnische Juden. Ja?
Aber selbst die nach BEG Antragsberechtigten mussten ihr Deutschtum erst nachweisen. Dadurch entstanden etwa auch in Israel skurrile Antrags- und Prüfverfahren.
Da sitzen nun also Holocaust-Überlebende und müssen Aufsätze schreiben, ja, auf Deutsch, und müssen begründen, warum sie immer ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum abgegeben haben. Wo dann irgendeiner dann in so einer Prüfung in seinem Aufsatz mittendrin schreibt, was tue ich denn hier? Ich sitze nun hier, ja, also meine Familie ist ermordet worden, und ich sitze nun hier und schreibe einen Aufsatz, in dem ich erkläre, dass ich mich immer zum deutschen Volkstum bekannt habe. Bin ich denn verrückt?
Bis heute gilt das Bundesentschädigungsgesetz als endgültig. Alles, was danach folgte, waren Nachbesserungen, Härte- und Einzelfallregelungen. Ein bis heute kaum zu überblickender Flickenteppich in Sachen Wiedergutmachung. Hinzu kamen seit den 1980er Jahren Entschädigungen für die sogenannten vergessenen Opfer, zum Beispiel für Sinti und Roma, Euthanasieverfolgte, Ghettoinsassen und Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Kriegsdienstverweigerer und Deserteure. Dabei vergingen schon für die jüdischen Opfer zwischen Antrag und Genehmigung oft Jahre, manchmal auch Jahrzehnte. Nicht wenige Holocaust-Opfer sind darüber verstorben, ohne jemals einen Ausgleich aus Deutschland erhalten zu haben.
Sie mussten Haftzeiten von 18 Monaten vorweisen. Wenn Sie in Auschwitz unter 18 Monaten gewesen sind, haben Sie keine Entschädigung erhalten. Daraufhin wurde wieder verhandelt. 12 Monate, 6 Monate, 3 Monate.
Rüdiger Marlow, Repräsentant der Jewish Claims Conference in Deutschland, weiß um das zähe Ringen über Jahrzehnte, etwa wenn es um die Anerkennung der Haftzeiten ging. Bis heute verhandelt die Jewish Claims Conference mit dem Bundesfinanzministerium. Und es geht um die psychosoziale Betreuung.
Der Kernpunkt ist, dass wir Holocaust-Überlebende zu Hause behandeln wollen und nicht in Altenheimen. Warum? Weil diese sehr starre Struktur in den Altenheimen Holocaust-Überlebende auch daran erinnert, an die Zeit in einem Konzentrationslager.
Eine der so Unterstützten ist Jolanda Landau. Sie ist 90 Jahre alt und wohnt heute in Jerusalem.
Ich bin geboren in Rumänien im Jahre 1926. Im Jahre 40 sind die Ungarn gekommen, 1944, bis sie uns in Ghetto geschickt haben wir gewonnen. Mit dem gelben Stern auf dem Kleid haben sie uns gegeben.
Jolanda Landau kam zusammen mit ihrer Familie ins KZ. Dass sie überlebte, verdankt sie nur der Tatsache, dass das NS-Regime für die Kriegsindustrie immer mehr Arbeitskräfte brauchte.
Jedenfalls uns haben sie geführt, neben dem Krematorium, mit Dusch. Und Männer, polnische Männer waren dort, sie haben uns die Haare runtergeschoren von überall. Gemacht Selektion, die Männer von den Frauen. Ich bin mit meiner Mutter, mit dem kleinen Bruder und meinem Vater mit den 2 größeren Jungen. Und nicht mehr haben wir sie gesehen, einen und zweiten. Und haben wir gewartet, bis man mit uns geführt. Du siehst dort die Flamme, wie sagt man, das Feuer. Dort haben sie schon unsere Eltern verbrennt.
Weitere Stationen ihres Leidens waren Gelsenkirchen, Sommerdahl in Thüringen, schließlich Buchenwald. Sie wurde befreit. In Rumänien heiratete sie, gebar 2 Kinder. 1958 kam die Familie nach Israel. Dann starb plötzlich ihr Mann. Ohne Mittel musste sie ihre Kinder weggeben.
Und ich mit 2 kleinen Kindern, kein Geld, kein Gesund, keine Sprache, gar nichts. Und ich konnte sie auch nicht halten, die Kinder. Und ich habe gar keine Möglichkeit. Es ist gekommen der Rabbiner von Beersheba. Und er genommen die 2 Kinder nach Jerusalem. Meine Tochter in Mea Shearim, die ganze Fromme. Das Kind von 5 Jahren in ein Heim. Und er hat sehr geleidet als Shlomo.
Da sie erst 1958 nach Israel kam, erhielt sie nicht die gleiche Unterstützung wie diejenigen, die bis 1953 nach Israel gekommen waren und entsprechend dem Luxemburger Abkommen entschädigt wurden.
Jeden Sommer gehen die Menschen in Erholung, auch Tverja, auch im Toten Meer. Alle Pflegungen, was es wegen Rheuma, sind 2 Wochen jedes Jahr. Ich habe das nicht.
Nun bekommt Yolanda Landau über die Jewish Claims Conference eine kleine Rente von 300 Euro monatlich, sagt sie. Hinzu kommt eine kaum höhere Witwenrente. Und dann steckt ihr auch immer jemand etwas zu. Bei den hohen Lebenshaltungskosten in Israel reicht es gerade so.
Sehr toll. Ich kaufe nie gar nichts von mir. Kein Falafel, kein Pizza. Mein Frigider ist immer leer und ich esse sehr wenig und mir ist genug, was ich habe. Mein Enkel hat mich angelernt vor dem Schabbat.
Bis heute leben weltweit noch rund 500.000 Holocaust-Überlebende, rund 190.000 in Israel. Schätzungsweise ein Viertel von ihnen, etwa 45.000, leben in Israel an oder sogar unter der Armutsgrenze. Colette Avital von der Zentralen Organisation der Holocaust-Überlebenden in Israel kann erklären, woran das liegt.
The point is that, number one, not everybody has been recognized as a Holocaust survivor.
Zuerst liegt es daran, dass viele Überlebende, die nach 1953, also nach dem Luxemburger Abkommen nach Israel kamen, gar nicht als Opfer anerkannt wurden. Viele kamen ohne irgendeine Berufsausbildung und erhalten jetzt im Rentenalter nur eine geringe Pension. Viele von ihnen sind alt, ohne eine ausreichende Pension. Und viele von ihnen sind auch nicht als Holocaust-Überlebende anerkannt, weil sie zum Beispiel nicht in Konzentrationslagern oder Ghettos gelebt hatten, sondern schlicht vor der Wehrmacht geflohen waren. So haben viele von ihnen heute in Israel zu wenig Geld und leben in Armut.
Most of the people who you would say that don't have enough money and live in poverty.
Vor gut 30 Jahren habe sich der israelische Staat noch geweigert, sich überhaupt finanziell um diese Menschen zu kümmern. Ein Grund, weshalb ihre Organisation in den 80er Jahren gegründet wurde.
It has taken a long time for the Israeli governments to also change their attitude.
Es hat lange gedauert, bis die israelische Regierung ihre Ansichten änderte und sich verantwortlich fühlte. Ich selbst war 2007 Mitglied der Knesset. Wir mussten viele Demonstrationen organisieren und sehr laut sein, bis der damalige Premierminister Olmert begriff, dass Israel etwas tun muss, dass es einen Unterschied gibt zwischen Schuld und Verantwortung.
Immerhin gebe der israelische Staat heute jährlich rund 5 Milliarden Schekel für Holocaust-Überlebende aus, sagt Avital, also umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro. Die ehemals im Vergleich zu den deutschen Zahlungen sogar noch niedrigeren israelischen Renten wurden angeglichen. Aber immer noch fallen Zehntausende durch das soziale Netz. Ein nüchterner Flur in einem Jerusalemer Hochhaus, eins von 15 israelischen Amcha-Zentren für psychosoziale Versorgung von Holocaust-Überlebenden. Hilfe zumindest für die, die als Opfer anerkannt sind. Hierher kommen Menschen wie Elias Feinzielberg und Yolanda Landau. Geld dafür kommt vom jüdischen Staat und von den Krankenversicherungen, zu geringeren Teilen auch von der Jewish Claims Conference.
Was wir oft sehen, dass gerade in der letzten Lebensphase, im Alter von 70, 80, 90, Reaktivierungen von posttraumatischen Belastungsstörungen auftreten. Ich bin jetzt zu Hause, bin jetzt krank meistens oder zumindest gebrechlich. Meine Freunde, Verwandten, vielleicht auch der Ehepartner sind entweder krank oder haben eine Demenz oder sind schon gestorben.
Der Psychiater Martin Auerbach, medizinischer Leiter von Amcha. Vor 30 Jahren wurde Amcha, hebräisch für dein Volk, in Israel von Holocaust-Überlebenden für Holocaust-Überlebende gegründet. Es ging darum, die israelische Öffentlichkeit auf die Not dieser Menschen aufmerksam zu machen. 20.000 Menschen werden derzeit bei Amcha betreut. Denn Zeit heilt eben nicht alle Wunden.
Die Einsamkeit wird größer und man hat das Gefühl, dass man wieder Verluste erlebt. Und das lässt die alten Verluste wieder aufflammen, also stärker machen. Und dann kommen die Holocaust-Überlebenden und sagen, dass sie manchmal
10, 20, 30 Jahre eine ruhigere Phase hatten und jetzt wieder im Alter plötzlich die Erinnerungen an die Vergangenheit wiederum ganz stark und aktuell werden. Vor 30, 40 Jahren konnten sie oder wollten sie oder hatten sie das Gefühl, ja, wir gehen nicht in Therapie, wir versuchen das zu verdrängen, vielleicht geht es. Und jetzt im Alter merken sie, das geht nicht.
In Israel war das Thema lange Zeit ein Tabu. Nach der Staatsgründung 1948 ging es darum, den jungen Staat aufzubauen. Viele Holocaust-Überlebende mussten ihr Leben organisieren, einen Beruf ergreifen, eine Familie gründen.
Die Umwelt oft sagt auch, okay, denen geht's gut, der arbeitet, der hat jetzt gelernt in der Schule wiederum, der braucht vielleicht keine Therapie. Und so kommt es zu einem gewissen Schweigekomplott, so hat man das genannt, das in Israel speziell stark war, weil ja auch in Israel auch die andere Bevölkerung oft Migrationshintergrund hatte. Die sind ja aus allen möglichen Ländern gekommen, hatten auch enorme Verluste und man hat eben gemeint, wir haben ja alle Schwieriges erlebt.
Heute sei das Therapiebedürfnis größer, als es noch vor 30 Jahren absehbar war, sagt Psychiater Auerbach. Oft stellen sich auch psychosomatische Leiden ein. Partielle Lähmungen, Stottern, Schwindel, Taubheitsgefühle, Herzrhythmusstörungen, permanente Angst- und Unsicherheitsgefühle. Selbst wenn seine Klienten heute schon über 80 und 90 Jahre alt sind, müssten sie immer auch noch mit der deutschen Bürokratie kämpfen. Nämlich genau dann, wenn sie aufgrund ihrer zunehmenden Beschwerden einen sogenannten Verschlimmerungsantrag stellen wollen.
Dass sie dann ganz, ganz kompliziert nachweisen mussten, dass das wirklich Folgeerscheinungen von der Nazi-Verfolgung waren, das war für viele sehr, sehr belastend. Es gab so Fristen, die man einhalten musste und wenn man die nicht ganz eingehalten hat und zu spät eingereicht hat, war es dann zu spät. Jeder Brief, der auf Deutsch mit Amtsdeutsch und auch mit Juristendeutsch dann geschickt wurde, wo dann steht, dass zum Beispiel die Rente angepasst wird und jetzt um 2,30 Euro höher ist und das wird in einem vierseitigen Brief, wo lange drinsteht, wie man dagegen im Gericht Einspruch erheben kann und so weiter, dann ein Teil legt das einfach weg und liest das nicht, ein Teil sucht uns auf und sagt, könnt ihr uns das übersetzen und ein Teil hat wirklich Angst, einen Brief auf Deutsch zu bekommen.
Bis heute hat Deutschland Wiedergutmachungsleistungen in Höhe von umgerechnet 73 Milliarden Euro gezahlt, weltweit. Nur ein Teil davon ging nach Israel. Das hört sich in der Gesamtsumme viel an. Über die Jahrzehnte haben die deutschen Zahlungen für die Opfer des NS-Regimes aber nie mehr als 1% des deutschen Bruttosozialproduktes ausgemacht.
Die zuständigen Leute in den Finanzministerien waren vor allen Dingen mit der Abwehr von Forderungen beschäftigt und nicht so sehr mit dem tatsächlich nicht ganz einfachen Unterfangen, Leid in Geld abzubilden. Ich habe immer wieder nachverhandelt bei den unterschiedlichen Härtefonds und da wurden einem dann einfach Zahlen entgegengehalten, was das alles kosten würde, wenn man hier oder da eine Verbesserung anbringt. Und das waren immer Zahlen, die das maximal teuer gerechnet haben. Wenn wir es dennoch gemacht haben, ist das Szenario der zuständigen Mitarbeiter nie eingetreten, weil die Leute halt auch zwischendrin starben.
Der Grüne Volker Beck. Er ist Vorsitzender der deutsch-israelischen Parlamentariergruppe. Nur ein Bruchteil des ehemals jüdischen Vermögens wurde persönlich zurückerstattet. Dort, wo es keine Erben mehr gab, wurde es in der Regel der Jewish Claims Conference zugeschlagen, die für weitere Wiedergutmachungszahlungen zuständig war.
Es ist sowieso ein merkwürdiger Gedanke, finde ich, am Ende, dass das geraubte Vermögen der jüdischen Familien, die wir offensichtlich vollständig ausgerottet haben, dazu dienen muss, um die überlebenden Opfer zu entschädigen. Die Entschädigung der Opfer ist die Aufgabe der deutschen Verantwortungsgemeinschaft, die dafür einstehen muss, was die Generationen vor uns angerichtet haben.
Mein Name ist Richard Hirschhorn. Ich bin in Köln geboren, ich denke, 24. November 1931. Ich erinnere mich nicht, erste Jahren meines Lebens. Von Bildern, die ich habe, weiß ich von der Anfang der nationalsozialistischen Zeit.
Richard Hirschhorn muss in Englisch weiterreden. Sein Deutsch ist nur noch blasse Erinnerung. Früh floh er mit seinem Bruder nach Frankreich, konnte über Marseille in die USA zu Verwandten fliehen. Sein Bruder blieb zurück und wurde ermordet. 1971 kam Richard Hirschhorn nach Israel, arbeitete erst im Kibbutz, später dann in der IT-Branche. Als verfolgter deutscher Jude steht ihm bis heute eine Rente nach dem Bundesentschädigungsgesetz zu. Aber reicht ihm das? Ist damit genug wieder gut gemacht worden?
Nobody asked me an opinion.
Mich hat nie jemand nach meiner Meinung gefragt. Ich bekomme rund 300 Euro aus Deutschland und auch Einmalzahlungen. Das macht in meinem Leben keinen Unterschied. Da gibt es Menschen, die Geld für ihre Gesundheitsversorgung viel nötiger hätten. Aber als ich das erste Mal diesen Ausdruck hörte, Wiedergutmachung, hat sich etwas in mir gewehrt. Ich spreche kein Deutsch mehr, aber ich verstand Wiedergutmachung. Das ist verrückt, wenn man jemanden getötet oder missbraucht hat. Wiedergutmachung ist für mich ein alberner Begriff.
Die jüngsten Holocaust-Überlebenden, die als kleine Kinder ins KZ kamen oder sich bei anderen Familien oder in Klöstern verstecken mussten, sind heute über 70 Jahre alt. Spätestens um 2040 herum werden voraussichtlich die letzten Holocaust-Opfer verstorben sein. Dann wird es wohl auch keine Wiedergutmachungszahlungen mehr aus Deutschland geben. Der deutsche Jude und Holocaust-Überlebende Richard Hirschhorn zieht da seine ganz persönliche Bilanz.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Deutschland jemals genug getan hat. Ich glaube aber auch nicht, dass England genug getan hat. Frankreich, die Vereinigten Staaten, Indien, China. Ich glaube, dass alle nicht genug getan haben, um zu verhindern, dass sich so etwas jemals irgendwo auf der Welt wiederholt.
Wiedergutmachung? Versuch einer deutsch-israelischen Bilanz. Sie hörten eine Sendung von Thomas Klatt.